Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Heute mit Felix Krause. Grüß dich, Felix.
Hallo, David.
Wir kennen uns ja schon seit ein paar Tagen, aber das ist vielleicht nicht der Fall für alle unsere Hörerinnen und Hörern dieses Deep Dive Cleantech Podcasts. Erzähl doch mal so ein bisschen von dir selber, bevor wir gleich auf Vireo kommen. Und Vireo, das wirst du gleich noch ein bisschen mehr vertiefen, ist ja ein Frühphasen-Investoren-Vehikel, ein VC, ein Wagniskapitalgeber, um das schon mal vorweg zu sagen. Aber wie bist du überhaupt in diese gesamte Cleantech, Climatech-Branche hineingekommen?
Ich habe ursprünglich in Holland, Spanien studiert, dann ein bisschen Corporate gemacht, bin für Philips nach Berlin gekommen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass Corporate-Karriere nicht meins ist. Und mit meinem damaligen Kollegen Dirk Petschig angefangen, mir die unterschiedlichsten Opportunitäten für Selbstständigkeiten anzugucken. Und wir sind ein bisschen in diesen Solarbereich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. 2009 hob der Solarbereich durch die EEG-Novellierung komplett ab. Und wir haben uns gesagt, wir können Projektmanagement, wir können Sales und die technische Expertise kaufen wir uns dazu. Und haben so angefangen, die ersten Solarprojekte insbesondere Ostdeutschland zu entwickeln und dann an Investoren zu verkaufen. Und ich glaube, wir haben uns dann auch relativ schnell Ende 2009 oder Anfang 2010 kennengelernt. Wir haben die Firma Lucela dann aufgebaut, bis zuerst in England der Feed-in Tariff geändert worden sind. Wir waren in der Zeit dann auch plötzlich in England aktiv. Und dann wurde das Feed-in Tariff in Deutschland geändert, sodass sich das Projektentwicklungsgeschäft nicht mehr gelohnt hat. Haben die Milk the Sun aufgebaut, und um Bestandsanlagen zu verkaufen auf einer weltweiten Basis, und haben den Marktplatz dann auch tatsächlich zum größten Online-Marktplatz skaliert.
Und der hat ja auch immer noch Bestand, den gibt es ja auch noch.
Genau, der ist mittlerweile verkauft. Mhm. Und gibt's noch, und wie ich gesehen habe, bei der diesjährigen Intersolar einen Riesenstand sich gegönnt. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
Danach, da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, ne? So ein kleines Baby, was dann quasi in die Erwachsenenwelt jetzt entlassen worden ist.
Total, total. Also ich freue mich auch wirklich drauf, da vorbeizugehen und dieses kleine Kind, was jetzt selber läuft, beziehungsweise gar kein Kind mehr ist, das ist schon sehr geil. Bin dann zu Innogy Ventures gegangen, dem CVC der Innogy. Hab hier den CVC mit aufgebaut, und nach der Übernahme der Innogy durch die E.ON habe ich mich gegen eine Karriere bei der E.ON entschieden, zusammen mit meinen damaligen Kollegen, und wir haben angefangen, privat zu investieren.
Als Business Angel, ganz klassisch. Und darüber seid ihr dann in die Vireo-Schiene dann geraten.
Genau so ist es. Wir haben am Anfang uns überlegt oder gesagt, dass wir als Team extrem gut funktionieren, gerne weitermachen wollen, und haben dann 19 Investments privat getätigt. Das lief oder läuft nach wie vor extrem gut, und haben dann im November 22 Vireo Ventures als Fonds aufgelegt. Es gibt aber keine, also das ist immer die Frage, so gibt es Überschneidungen zwischen dem alten und neuen Portfolio? Ja. Das eine ist abgeschlossen, das ist unser privates Portfolio, und wir haben keine Übertragungen gemacht.
Habt ihr da schon auch noch ein paar Exits inzwischen noch hinlegen können durch diese Privatinvestments, oder laufen die alle noch?
Also wir hatten zwei Firmen, die einen Exit hatten, aber mit einem Return von null. Also die Insolvenzen waren. Bis jetzt
soll es ja alle auch noch im VC-Bereich.
Muss man ganz ehrlich sein. Aber aktuell
ist mir auch schon passiert.
Es wäre auch komisch, wenn nicht. Aber eine Firma ist aktuell im Exit-Prozess, gegebenenfalls auch noch eine zweite. Grundsätzlich läuft dieses private Portfolio ausgesprochen gut. Wir haben das Money on Invested Capital, MOIC nennt sich das, also wie viel Mal hat sich das Kapital multipliziert, und wir stehen aktuell auf dem Papier bei 2,4.
Bei den privaten Investments jetzt.
Bei den privaten Investments, genau.
Ja. So, aber dann erzähl uns doch mal und unseren Zuhörern und Zuhörern ein bisschen mehr zur Investment-These von Vireo. Also wie seid ihr dazu gekommen? Warum glaubt ihr, dass ausgerechnet jetzt das Thema das ist, worauf man setzen sollte?
Wir glauben, oder anders, wenn ich mir die Kostkurve von erneuerbaren Energien angucke, dann gibt es nichts, was so preiswert Elektronen produziert wie erneuerbare Energien, wenn man alle Kosten, wirklich alle tatsächlichen Kosten mit einrechnet. Daher glauben wir an die allelektrifizierte Welt, angetrieben von erneuerbaren Energien. Die Herausforderung ist aber, dass dir die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer bläst, die sogenannte Dunkelflaute, beziehungsweise die Energie nicht immer da produziert wird, wo sie auch zu dem Zeitpunkt benötigt wird. Und wir investieren in die Technologien, die diese unterschiedlichen Sektoren miteinander verknüpft. Das heißt, wie kann ich sicherstellen, dass wenn der Wind in Norddeutschland weht, aber keine Energie in Süddeutschland vor oder keine Erneuerbaren da sind, wie kann ich gegebenenfalls Prozesse stoppen, zum Beispiel das Laden von Autos oder für eine halbe Stunde verschieben? Wie kann ich die unterschiedlichen Sektoren miteinander verknüpfen? Und genau da gehen wir rein.
Ihr setzt also auf die Kostenreduktion durch erneuerbare Energien bei der Produktion von Strom. Jetzt könnte man natürlich, ihr als VC, habt ja ein Interesse daran, dass die Unternehmen, die dahinter stehen, wachsen, hohe Renditen natürlich auch einfahren, super Exit irgendwann mal hinlegen. Jetzt könnte man aber trotzdem die These aufstellen und sagen, okay, das ist ja alles schön und gut, die Kosten werden gesenkt. Aber werden denn diese Kosten auch übertragen in höhere Gewinnmargen für die Unternehmen, die diese Technologien herstellen, weil die Stromkosten gehen nach unten? Der Umsatz steigert sich möglicherweise in diesem Bereich, aber werden die Margen denn auch hinten raus dann höher?
Es kommt darauf an, für wen. Also wird die Marge für den Produzenten, also den Solarparkbetreiber oder den Windparkbetreiber höher, wenn er nur Strom verkauft, wie er produziert wird, glaube ich das nicht. Aber in der Kombination mit Batteriespeichern, die Kombination, also Hybridization von Solarparks beziehungsweise Windparks, dann kann ich die Margen erhöhen. Die meisten Betreiber von solchen Parks können aber die Batterien nicht selber managen, also die Software, wann lade ich die Batterie, wann speise ich ein, wann entlade ich auch diese Batterie und in welcher Geschwindigkeit mache ich das. Und dafür brauche ich wieder Software. Diese Software ist dann aber business critical und dementsprechend ist auch genug Kapital oder genug Geld in der Wertschöpfung da, dass diese Firmen, diese Softwarefirmen bezahlt werden können, um dann halt selber entsprechende Umsätze zu erwirtschaften und schlussendlich auch Exits.
Ihr setzt also hauptsächlich auf Software- und Digitallösungen in diesem Strom erneuerbarer Energienumfeld oder auch auf Unternehmen, die wirklich harte Technologien produzieren?
Es ist eine Frage, die wir immer wieder gestellt bekommen. Wir glauben, dass die meisten Lösungen für die Produktion von Erneuerbaren, also Wind, Solar, aber auch das Speichern, Batterie, die Technologien sind insoweit ausgereift und es gibt nur noch inkrementelle Verbesserungen, aber keine wirklichen Step-Changes mehr. Daher sehen wir die Finanzierung von solchen Technologien nicht im Bereich Venture Capital. Wir glauben eher, dass es hochskalierbare Geschäftsmodelle gibt in dem Managen von diesen Assets. Jetzt schließen wir Hardware per se nicht aus. Also viele unserer Unternehmen haben eine Box, um Daten zu extrahieren, um die Granularität von Datenströmen zu erhöhen. Jedoch ist es für uns essentiell, dass das Geschäftsmodell der jeweiligen Firma immer auf einem wiederkehrenden Softwareumsatzmodell beruht.
Also Softwarelösung, Digitalisierung, das ist euer Hauptfokus.
Genau.
stehen demzufolge dahinter jetzt vor allen Dingen dann auch SaaS-Modelle, also Lizenzmodelle für Softwaren, oder ist das gar nicht so einfach zu pauschalisieren, mit welchen Geschäftsmodellen eure Unternehmen, eure Portfoliounternehmen und auch die zukünftigen unterwegs sind?
Es ist primär schon Software as a Service, einfach dadurch, dass das On-Premise die meisten keine Lösung mehr haben wollen, sondern das ist halt eine kontinuierliche Verbesserung der Lösung, die dann monatlich abgerechnet wird. Aber wir investieren auch in andere Geschäftsmodelle. Also es muss nicht per se SaaS sein, obwohl das sicherlich erstmal das Offensichtlichste ist. Aber wir haben auch genauso, dass Seats verkauft werden, dass es eher in dem Bereich Execution Umsätze gemacht werden. Da sind wir grundsätzlich erst einmal flexibel.
Software, Digitalisierung, letztendlich sind eure Portfoliounternehmen und eure Themen ja vor allen Dingen da, um die Energiemärkte zu managen, die aufgrund der erneuerbaren Energien, aufgrund dieser sehr dezentralen Art und Weise, auch der unterschiedlichsten Art und Weise Energie erzeugen, ja eben genau dieses Management braucht. Deswegen steht ja dieses große Marktpotenzial ja auch dahinter.
Genau.
Um auch nicht nur die Erzeugung, sondern ja auch den Verbrauch zu managen. Jetzt ist es ja trotzdem so, dass nach meiner Beobachtung und Erfahrung auch auf der globalen Ebene gesehen, die Energiemärkte höchst unterschiedlich sind, weil sie unterschiedlichst reguliert sind, sie sind unterschiedlichst miteinander vernetzt und vermascht, also auch allein in Europa selber. Wie stark sind denn eure Portfoliounternehmen und die Lösungen, die ihr euch anschaut, auch tatsächlich global, international skalierbar, wenn sie am Ende des Tages doch schlussendlich eher eine Lösung ja auch für lokale Märkte anbieten müssen?
Das ist eine super Frage. Das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder bei der Betrachtung von Firmen stellen, wenn wir Firmen kennenlernen. Inwieweit ist das nur eine komplett regional begrenzte Lösung oder wie kann das Ganze skaliert werden? Dazu vielleicht zwei Antworten. A, wie du gesagt hast, der Energiemarkt ist komplett reguliert und daher glauben wir, dass in der Kollaboration mit bestehenden Spielern Unternehmen sehr häufig schneller skalieren können. Das heißt, ich suche mir in den unterschiedlichen Märkten Partner, mit denen ich den Vertrieb, mit denen ich die Implementierung beschleunigen kann. Das andere ist, die meisten Lösungen, in die wir investieren, sind nicht ausschließlich getrieben durch die Regulierung, sondern wir suchen Lösungen, die unabhängig von der Regulierung funktionieren können. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Managen von Batteriespeichern nehme, dann habe ich natürlich den lokalen Energiemarkt, also die lokale Strombörse und die Vorgaben, an die ich mich halten muss. Aber ich habe sehr ähnliche Parameter. Das heißt, ich habe welche Art von Zellen habe ich, wie schnell kann ich die Batterie laden, wie funktioniert das mit meinem Solar- oder Windpark zusammen, was ist meine Anschlusskapazität vom Netzpunkt, habe ich vielleicht noch jemanden, der die Energie über ein PPA abnimmt, und das ist in allen Märkten gleich. Die Regulierungskomponente muss angepasst werden, wenn ich in anderen Märkten bin, aber das eigentliche Produkt ist überall nutzbar.
Darauf werdet ihr sicherlich achten wollen, um zu schauen, wie skalierbar ist dann auch so eine Lösung?
Definitiv, definitiv.
Welche Rolle spielt denn inzwischen in diesem Umfeld AI, künstliche Intelligenz? Das ist ja ein Thema, was jetzt erst seit neuestem so richtig hochpoppt. Die Digitalisierung der Energiewende gibt es schon etwas länger. Siehst du, dass aus dieser Richtung Disruption kommt? Und wenn ja, kann man das heute schon beschreiben, was AI dort verbessert, beschleunigt, vielleicht sogar auch disruptiert?
Erstmal ist es total beeindruckend zu sehen, wie schnell sich das Thema künstliche Intelligenz durchsetzt. ChatGPT gibt es jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren. Vorher war das ein sehr abstraktes Thema. Mittlerweile, glaube ich, nutzen alle von uns in irgendeiner Form künstliche Intelligenz in ihrem Arbeitsalltag. auf der einen Seite bietet künstliche Intelligenz den Vorteil, dass das Coden, das heißt, dass das Programmieren von Software so viel, so signifikant schneller geht. Das heißt, ich brauche heute viel kleinere Teams, um Produkte zu entwickeln. Ich brauche besser ausgebildete CTOs, die diesen ganzen Prozess managen können. Aber die schiere Masse an Menschen, die den Code nachher umsetzen, den kann ich radikal reduzieren. Das heißt, ich habe eine signifikant höhere Kosteneffizienz der Unternehmen, aller Unternehmen, egal in welchen Märkten. Plus, ich kann unstrukturierte Daten deutlich schneller interpretieren und Vorhersagen ableiten und weitere Korrelationen finden, die das menschliche Auge so gar nicht sieht. Das ist insbesondere für unseren Energiemarkt total wichtig, denn wir haben extremst viele Daten über den Stromverbrauch, wo Strom produziert wird. Die Stromproduktion ist abhängig vom Wetter, von aber auch darüber hinaus verschiedenen Parametern. Und diese ganzen unstrukturierten Daten über künstliche Intelligenz zu strukturieren und Vorhersagen zu treffen, die sich auch jetzt gerade wieder beim Beispiel Batterien, wir werden sehen, dass es deutlich mehr Batterien im Netz geben wird. Das heißt, der Strommarkt wird sich komplett verändern und es erheblichen Schwankungen ausgelegt, ähnlich der Spieltheorie, wer wann wie einspeist, was wie passiert. Und hierfür ist künstliche Intelligenz einfach optimal, schneller Entscheidungen zu treffen.
Um das vielleicht mal ein bisschen praktischer jetzt auch zu machen für alle, die zuhören, magst du mal so ein paar Beispiele geben von Unternehmen, die ihr bereits schon investiert habt?
Gerne. Also wir haben zum Beispiel in ein Unternehmen investiert, das heißt Incentive. Incentive steuert die Kühlung und beziehungsweise das Wärmen von Lagerhäusern. Und Lagerhäuser oder Kühlhäuser haben die normalerweise eine gewisse Bandbreite, in der sie operieren. Und den Brötchen ist es relativ egal, ob sie bei 5 Grad oder bei 7 Grad gelagert werden. Der Stromrechnung, dem Stromverbrauch, aber auch nachher den CO2-Emissionen ist es aber nicht egal. Und Incentive nutzt diesen Korridor von 1, 2, gegebenenfalls auch 3 Grad, um das Kühlen von dumm, also ich erreiche mein Minimum, ich erreiche mein Maximum und dann mache das, hin zu intelligent zu managen. Sprich, was passiert? Wie entwickelt sich der Strompreis? Sind mehr Erneuerbare im Netz? Sprich, sinkt der Preis? Wie ist die Wettervorhersage? Wird sich mein Lagerhaus erwärmen, eher abkühlen? Und all diese Komponenten, all diese Variablen fließen ein in diese Lösung und darauf steuert die Software dann die Kühlung der entsprechenden Lagerkapazität intelligent. Das würde sicherlich auch ohne künstliche Intelligenz funktionieren, aber nicht in dem Ausmaß, muss man ganz klar sagen.
Und damit auch ein entscheidender Kostenvorteil für diejenigen, die diese Effizienzmaßnahmen dann auch vornehmen. Das heißt, die Software wird sich so oder so dann auch rechnen.
Also die Amortisationszeit liegt bei unter 6 Monaten. Also es ist eigentlich ist es ein No-Brainer.
No-Brainer, ja. Super. Erzähl doch mal von ein, zwei anderen Beispielen, die ihr rein investiert habt.
Green Fusion wäre ein Beispiel. Das ist ein Berliner Unternehmen, das den Heizungskeller von Mehrfamilienhäusern digitalisiert. Hier ist die Überlegung, dass die meisten Mehrfamilienhäuser aktuell noch mit Gasthermen beheizt werden. Diese Gasthermen aber eigentlich nie die Standardeinstellung verlassen. Sprich, die Gastherme wird eingebaut, wird sicherlich auch gewartet, aber sie wird nicht auf das Gebäude, auf den spezifischen Nutzungstyp in diesem Gebäude eingestellt. Green Fusion hat eine Box entwickelt, die diese Heizungsströme ausliest und die Gastherme entsprechend anpasst. Wann wird wie geheizt? Mit welcher Brenndauer wird Wärme produziert? Und kann dadurch bis zu 20% des Gasverbrauchs reduzieren und damit dann auch 20% der CO2-Emissionen und hat sofort für die Vermieter, aber auch für die Mieterinnen und Mieter einen erheblichen Kostenvorteil. Würde auch wieder ohne künstliche Intelligenz sicherlich in Ansätzen sehr gut funktionieren, aber nicht in der Komplexität.
Ich merke schon, AI spielt jetzt tatsächlich schon auch eine größere Rolle. Wie schätzt du denn insgesamt die Lage ein, also auch in dem aktuellen Umfeld? Wir wissen ja alle, dass die Welt im Umbruch ist. Es gibt große geopolitische Veränderungen, die da sind. Merkst du das im Alltag, dass das sich irgendwie auswirkt auf die Qualität, auf die Anzahl der potenziellen Investments-Targets? Also ich könnte mir vorstellen, es kann in die eine oder andere Richtung gehen. Vielleicht, dass es weniger ist, weil ein paar sagen, das ist mir alles zu unsicher. Oder es wird im Gegenteil sehr viel größer und sehr viel mehr, weil man sagt, genau deswegen, aufgrund dieser Unsicherheit und weil wir in dieser riesengroßen Transformation drin sind, brauchen wir Technologien, die uns unabhängiger machen.
Das ist eine sehr gute Frage und ich wünschte, ich wüsste deutlich mehr und ich könnte nächstes Jahr nochmal auf den heutigen Tag zurückblicken. Gestern war der ausgerufene Tag der Freiheit von Donald Trump, wo er die ganze Welt mit Zöllen überzogen hat. Niemand weiß, was Donald Trump als nächstes plant. Das hat auch mittelbar Effekte für unser Thema. In den USA sollen keine Offshore-Windparks mehr gebaut werden. Wind ist generell ganz furchtbar. Auch Erneuerbare sollen es in den USA immer schwerer haben. Nichtsdestotrotz, Erneuerbare sind mit Abstand auch in den USA die preiswerteste Form der Energieerzeugung und haben nachweislich das Netz in den USA stabilisiert und die Preise reduziert. Dementsprechend glaube ich, dass wird für kurzfristige Irritation sorgen, aber langfristig ist dieser Trend nicht aufzuhalten. Das andere ist, wir investieren ausschließlich in Europa und Europa muss resilienter werden und Energie ist eines der entscheidenden Themen, mit der schon immer Länder erpresst worden sind, beziehungsweise dass andere das als Macht benutzt haben. Der Vorteil von erneuerbaren Energien ist, sobald, selbst wenn die Anlage aus China kommt, sobald die einmal hier steht, steht und produziert sie die Energie in Europa. Und dadurch wird Europa resilienter. Das hat wieder andere Herausforderungen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der eingeschlagene Weg, die Erneuerbaren als Primärenergie in Deutschland oder auch in Europa zu sehen, der richtige. Und daran wird sich auch in naher Zukunft nichts ändern.
Ja, das würde ich wahrscheinlich echt als These auch teilen.
Danke.
Muss man auch mal so ein bisschen, jetzt nicht nur rein zweckoptimistisch jetzt nochmal jetzt hier auch als Fragesteller in den Raum nochmal hineinwerfen, aber in der Tat glaube ich das auch. Möglicherweise, vielleicht auch nochmal als Frage auch zurückgeworfen, werden wahrscheinlich die ein oder anderen Investmentthesen vielleicht erstmal nur in Europa so stark funktionieren, aber auch vielleicht auch erstmal ausreichend. Denn wenn wir jetzt über Frühphase-Investment reden, und da kannst du es auch vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auch ausführen, wie früh ihr denn reingeht, aber gerade als Frühphasen-Unternehmen bin ich ja nicht gleich international unterwegs, sondern da wird möglicherweise auch der europäische Markt erstmal reichen. Und dafür steht meines Erachtens diese These in jedem Falle. Aber vielleicht kommen wir trotzdem nochmal ganz kurz zu euch als Fonds. Also kannst du noch mal so ein bisschen noch mal erzählen, also ab wann geht ihr rein, nach welchen Kriterien sucht ihr aus? Über die Technologien haben wir ja schon gesprochen, aber gibt es noch andere wichtige Kriterien? Wie groß sind eure Investments? Vielleicht da noch mal so ein paar Eckdaten, vielleicht auch als Information für all diejenigen, die überlegen, tatsächlich sich bei euch mal vorzustellen.
Sehr gerne. Wir investieren also wir sind ein Frühphasen-Investor. Wir investieren gerne in der sogenannten Pre-Seed- oder Seed-Runde. Das heißt, es gibt so ein erstes vorzeigbares Produkt. Es gibt gegebenenfalls schon die erste Kooperation mit einem Kunden über eine POC-Vereinbarung. Aber das Team ist noch eher klein und der sogenannte Product-Market-Fit ist noch nicht 100% da. Wir mögen diese gegebenenfalls etwas chaotische Phase irrsinnig gerne, weil wir sagen, wir als Team haben extrem lange in dieser Energiewirtschaft gearbeitet. Wir kennen die relevanten Player. Wir können oder wir können die Teams dabei unterstützen, Fehler zu vermeiden und gleichzeitig schneller zu wachsen, indem wir die Kontakte zu etablierten Spielern herstellen. Weil, wie ich gesagt habe, ich glaube zu 100% an die Kollaboration. Wir investieren typischerweise zwischen einer halben Million und einer Million als Initialticket und in der Folgefinanzierungsrunde, wenn das Unternehmen sich positiv entwickelt, nochmal bis zu einer Million. Haben aktuell 15 Investments getätigt, arbeiten gerade an Investment Nummer 16 und wollen ein Portfolio von plus minus 30 Firmen aufbauen. Das heißt, definitiv uns anschreiben und vorstellen.
Wie groß ist der Fonds jetzt in Summe? Also 30 Investments heißt jetzt übersetzt?
Wir stehen aktuell bei knapp 45 Millionen Euro und wollen bis Ende Juni 50 Millionen eingesammelt haben. Beziehungsweise das dann gibt es den Hardcap. Du fragst aber noch nach den Teams.
So, ja, nach den Teams und vor allen Dingen auch vielleicht auch nochmal aus der Perspektive derjenigen, die sich auch bei euch bewerben wollen. Also worauf achtet ihr vor allen Dingen und was macht für euch einen guten Pitch aus? Also ein gutes, so ein bisschen Chaos mögt ihr. Es muss irgendwie ein gutes Produkt schon, irgendwie eine Anlegung drin sein. Es muss Software sein, es muss Digitalisierung sein. AI spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Aber gibt's doch mal so die zwei, drei Punkte, wo ihr sagt, das ist wirklich ein Schlüsselfaktor für euch.
Genau, du hast einen Punkt definitiv vergessen in der Aufzählung, der für uns der essentielle ist. Es ist das Team. Wir lieben es, in technische Gründerinnen und Gründer zu investieren. Teams, die wirklich im Maschinenraum etwas Neues aufbauen, nicht nur reine Execution Plays haben. Was wir auf der anderen Seite aber sehen, ist, dass nicht immer die beste Lösung sich durchsetzt, sondern die Lösung, die auch am besten in den Markt getragen wird. Und daher suchen wir komplementäre Teams, wo es auf der einen Seite dieses große technische Verständnis gibt und auch die Möglichkeit, diese technischen Herausforderungen intern zu lösen. Auf der anderen Seite aber auch, wir nennen das Hustler-Gen. Also eine Person, die rausgeht, die das Telefon in die Hand nimmt, die versucht, relativ zeitnah mit potenziellen Kunden, Partnern Beziehungen aufzubauen, die Marktstudien für sich selber durchführt, die schaut, wo sind die wirklichen Pain Points, wie kann man diese Pain Points lösen, was sind die Lösungen, die auch der potenzielle Kunde haben will, fliegt das, ich teste hier, die also relativ schnell iterieren, um dieses Gesamtprodukt dann deutlich besser zu machen. Sprich, wir suchen wirklich Teams, die auf der einen Seite technisch extrem stark sind, auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft haben, wirklich rauszugehen, mit Kunden frühzeitig zu sprechen, die sich nicht verstecken und sagen, ja, wir bauen erst das perfekte Produkt und nachdem wir das perfekte Produkt entwickelt haben, fangen wir an mit Sales.
Jetzt wäre es ja nicht untypisch, dass Teams vor allen Dingen auf dieser technischen Basis erstmal zusammenkommen. Sie gründen sich aus Unternehmen, es gibt aus Universitäten, aus dem akademischen Umfeld starke technische Teams. Die haben aber genau nicht eben diese Hustle und diese Sales-Qualität, auf die ihr auch schon schaut. Schaut ihr da drüber hinweg und beziehungsweise sagt ihr dann, okay, das ist uns wichtig genug, dieses Thema, und setzt dann möglicherweise dann noch ein paar Co-Gründer dann aktiv dann auch in diese Gründungsteams mit rein? Oder ist das wirklich eine Voraussetzung, die man mitbringen sollte?
Das ist die Voraussetzung des technischen Teams, dass das Team seine Schwäche erkennt und auch die Bereitschaft, hier eine solche Person mit ins Gründerteam aufzunehmen. Also wir sind kein Company Builder, das heißt, wir setzen nicht aktiv jemanden da rein. Was wir versuchen, ist dann gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, welche Skills fehlen, welchen Typ Persona würde ihnen helfen und dann in unser Netzwerk aktivieren, aber auch darüber hinaus, um diese Person zu finden. Essentiell ist aber, dass das Team diese Bereitschaft hat, auch eine irgendwo sales-driven Organization zu werden. Und nicht alle technischen Teams, gerade Ausgründungen aus der Universität, haben diese Bereitschaft, diese Bereitschaft, auch wirklich zu sagen, ja, wir wissen, hier fehlt uns was, wir wollen unbedingt jemanden einstellen, wir sammeln jetzt die ersten Gelder ein, gerade um solche Personen dann auch zu überzeugen, bei uns an Bord zu kommen. Wir haben auch vielleicht schon mit 3-4 Leuten gesprochen. Das ist das, was wir sehen wollen.
Cool. Wir haben jetzt über Technologien gesprochen, wir haben über Businessmodelle gesprochen, wir haben über eure Startups gesprochen. Jetzt habt ihr aber auch eine Reihe von LPs. Also wie arbeitet ihr denn mit den LPs zusammen und wie arbeiten die LPs möglicherweise auch mit den Startups zusammen? Vielleicht kannst du da uns mal so ein bisschen Einblick geben, wie ihr da als Fonds strukturiert seid.
Gerne. Wir sehen unsere, also die sogenannten Limited Partner, die in unseren Fonds investiert haben, als unsere Superpower an. Wir haben neben dem Europäischen Investmentfonds als Anker-Investor vor allen Dingen Investoren, die in dem erweiterten Energieumfeld tätig sind beziehungsweise tätig waren. Ehemalige Vorstände von großen Energiekonzernen, von großen Beratungen, Menschen, die Energie gerade auch aus dem erneuerbaren Bereich Unternehmen leiten, Family Office, die in diesem Bereich tätig sind. Und wir alle teilen diese Begeisterung für die allelektrifizierte Welt, sehen aber auch diese Herausforderungen. Was wir machen ist, wir versuchen nicht nur unsere Portfoliofirmen, sondern die Firmen, die wir grundsätzlich spannend finden, unseren LPs vorzustellen. Das heißt, wir teilen unseren kuratierten Dealflow mit unseren LPs, auch die Firmen, die für uns zu spät sind, zu früh, zu hardwarelastig, die vielleicht auch außerhalb unserer Investmenthypothese sind. Wenn wir glauben, dass hier ein Mehrwert entsteht, dass unsere LPs diese Firmen zumindest einmal sehen, dann teilen wir das mit denen. Was wir auch machen ist, wir versuchen, wenn es Interesse gibt, diese LPs möglichst schnell mit den Firmen zu verknüpfen. Und das ist tatsächlich auch Teil unserer Due Diligence. Also wenn wir uns eine Firma genauer angucken, versuchen wir in dieser Due Diligence Wert zum einen für die Firma zu stiften, weil wenn wir die mit LPs verknüpfen, sind das potenzielle Kunden. Auf der anderen Seite, dass die LPs die Möglichkeit haben, neue Innovationen, Geschäftsmodelle, Kooperationen zu etablieren und wir gleichzeitig die Rückmeldung bekommen, großartiges Team, das macht total viel Sinn, oder auch feststellen, das sieht auf dem Papier total geil aus, aber damit kann niemand was anfangen. Und das machen wir sehr aktiv und kriegen da von unseren Investoren sehr positive Rückmeldungen.
Felix.
David.
Felix Krause, ganz herzlichen Dank dir für dieses wirklich tolle Gespräch. Wir hätten es natürlich unendlich weiter fortführen können und uns auch in den einzelnen Verästelungen der Themen noch weiter vertiefen können. Aber das soll erstmal so als ersten Eindruck auch gelten, damit man euch mal ein bisschen genauer euch nochmal unter die Lupe nimmt. Als möglicher Investor, als mögliches Portfoliounternehmen, als möglicher Mitarbeiter, wer auch immer. Ihr seid zu kontaktieren, ihr habt eure Homepage, ihr seid leicht zu finden und wir werden auch alles nochmal in die Shownotes auch hineinschreiben. Ganz, ganz herzlichen Dank dir und viel Erfolg euch.
Danke, David. Und genau wie du gesagt hast, also wenn ein Zuhörer Fragen hat, gerne mit uns sprechen würde, warum auch immer, einfach anschreiben. Wir freuen uns.
Super. Bis bald. Ciao, Felix.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.